Wir sind im Hebräer 10 heute Morgen. Und heute ist der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen. Und es passt wunderbar. Ich bin immer wieder erstaunt, wie es passt, aber darum geht es eigentlich in unserem Abschnitt, wo wir gerade sind. Wir gehen Vers für Vers aufs Neue Testament. Und es geht hier drum, um Standhaftigkeit unter Verfolgung. Es ist Thema unseres Textes, heute hier in Hebräer 10. Hebräerbrief wurde ja an Christen geschrieben, die ein bisschen mürbe geworden sind und ein bisschen müde geworden sind unter Verfolgung. Und Entmutigung ist unser größter Feind, oder? Wir durch schwere Zeiten gehen gerade. Und es ist unsere Berufung als Leib Christi, dass wir die Leidenden ermutigen. Hebräerbrief war geschrieben an Judenchristen, also Christen, die sich aus einem jüdischen Hintergrund bekehrt hatten und die müde geworden sind, die vielleicht sogar fast dran waren, dass sie bereit waren, Jesus aufzugeben und zurück zu ihrer alten Religion zu gehen, um wieder Ruhe zu haben von ihren Leiden und ein bisschen einfaches Leben führen zu können. Und der Schreiber des Hebräerbriefs hat sie mit allem, was er hatte, ermahnt, an Jesus festzuhalten. Und hat sie davor gewarnt, Jesus zu verlassen. Weil Jesus ist das Beste und das Größte, was uns je passieren konnte. Und niemand kommt ihm gleich. Und ohne Jesus gibt es keine Vergebung für unsere Sünden. Da gibt es keine Annahme bei Gott. Da gibt es keine Ewigkeit im Himmel mit ihm. Und jetzt, nachdem er alles gesagt hat, erinnert er sie dran, wie viel sie eigentlich schon ertragen haben für Jesus. Wie wertvoll Jesus ihnen war, was für einen Preis sie schon bezahlt haben. Und er sagt mit meinen Worten jetzt, hey Leute, jetzt nachdem ihr bereits so viel ertragen habt, jetzt wollt ihr auf halbem Weg stehen bleiben? Jetzt wollt ihr aufgeben? Nee, gebt nicht auf. Bleibt dran. Jesus ist es wert. Sagt im Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Lasst uns lesen ab Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Christen waren wahrscheinlich unter dieser grausamen Christenverfolgung durch Kaiser Nero, der durchgeknallt war, der Christen aufgespießt hat und dann als lebendige Fackeln verbrannt hat und alle anderen möglichen Grausamkeiten. Und er sagt, gedenkt der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, nachdem ihr euch bekehrt habt, viel Leidenskampf erduldet habt. Vielleicht spricht er hier über die frühe Verfolgung durch die Juden, oder Verfolgung unter Kaiser Claudius, ungefähr 15 Jahre davor, oder vielleicht früher, zu einer früheren Zeit, in derselben Verfolgung durch Nero, die wirklich eine ganz schwere, grausame Christenverfolgung war. Gedenkt der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Drangsale zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Ihr hattet eine ewige Perspektive. Wart euch bewusst, dass ihr nur Durchreisende seid in dieser Welt, dass diese Welt, alles was ihr da habt, vergänglich ist. Aber ihr habt ein ewiges, ein beständiges Erbe mit Christus im Himmel. Und Perspektive ist wichtig, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen. Dass uns bewusst sein darf, es ist nicht für immer, es ist für eine kurze Zeit. Und es gibt eine Belohnung, wenn wir ausharren. Wartet der Himmel auf uns. Jim Elliot, ein Missionar, der auf dem Missionsfeld sein Leben gelassen hat, der ermordet wurde von der Bevölkerungsgruppe, die er erreichen wollte. Er hat gesagt, der ist kein Narr, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. In unserem Text heute sehen wir die Christen, die hier angesprochen sind, eigentlich angesprochen als zwei Gruppen. Erstens als die Verfolgten, aber dann zweitens auch als Glaubensgeschwister von anderen, die auch verfolgt werden. Und es ist eine Aufforderung an beide Kategorien von Christen. Zuerst mal, lass uns die Worte ansehen, die er spricht an die verfolgten Christen. Und hey, dass Christen verfolgt werden, das sollte uns eigentlich nicht überraschen. Jesus hat es verheißen. Ist eine der Verheißungen, die wir nicht so gern in Anspruch nehmen. Aber Jesus hat gesagt in Johannes 15, ab Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und die wunderbare Verheißung, die wir in 2. Timotheus 3 haben, alle, aber auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es wurmt gottlose Menschen, wenn ihnen jemand Beziehung mit Gott vorlebt, wenn ihnen jemand ein heiliges Leben vorlebt, das überführt sie. Und oft stört es Regierungen oder Religionsführer oder vielleicht nur der gute gottlose Chef, die Leute, die sich gerne so als absolut sehen, wenn Christen Gott über sie stellen. Und wie die Apostel sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich denke an die drei Jungs in Daniel 3, den Schadrach, Meschach und Abednego, die zu König Nebukadnezar gesagt haben, dem Herrscher über die ganze Welt, hey König, wir werden deinen Göttern nicht dienen und wir werden uns vor deinem Götzenbild nicht niederwerfen und anbeten, egal was. Das hat ihn ein bisschen gewurmt. Gemeinde Jesu erfolgt derzeit, heute, die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Von 4 verfolgten Menschen sind 3 Christen. 90% von den wegen ihrer Religion verfolgten Menschen sind Christen. Über 1 Million Christen weltweit erleiden Verfolgung. Manche Organisationen führen sogar 200 Millionen. Die rechnen die Namenschristen dann auch noch dazu. Aber 100 Millionen von echten Geschwistern ungefähr, die verfolgt werden für ihren Glauben. Und wir bekommen eigentlich gar nicht so viel davon mit. Außer wenn es dann ausnahmsweise mal in den Nachrichten ist, wie vor 2 Wochen oder so, als diese Kirche von Terroristen besetzt wurde und die Menschen als Geisel genommen wurden und der Priester erschossen wurde und ich glaube 58 Menschen umkamen. Oder als Deutsche ermordet wurden in der Türkei und in Jemen vor 2 Jahren, dann hören wir ab und zu mal was. Aber sonst leben wir eigentlich hier so auf der Insel der Seligen. Meine Verfolgung für uns bedeutet, dass sich Leute vielleicht mal ein bisschen lustig machen über uns, weil wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und vielleicht bedeutet es, dass wir ein paar Freunde verlieren, schlimmsten Fall mal einen Job verlieren, weil wir nicht mitmachen wollen bei den linken Dingen. Vielleicht werden wir auch mal öffentlich angefeindet als Christen, weil wir klar Stellung beziehen zu ethischen Themen, so wie es passiert ist beim Christi-Well oder beim christlichen Psychologenkongress letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch. Oder ein paar grüne Politiker und Linke da hochgegangen sind und denen das Leben schwer gemacht haben. Aber im Prinzip ist das, was wir hier in Deutschland für Jesus erleiden müssen, lächerlich. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was unsere Geschwister durchmachen müssen in anderen Ländern. Und ja, auch das Klima in Deutschland wird zunehmend christenfeindlicher, habe ich das Gefühl. Menschen sind zunehmend intolerant gegen die, die absolute Werte anerkennen. Aber im Vergleich zu dem, was andere Christen durchmachen, ist es nichts. Wir werden wirklich verfolgt. Vor allem in kommunistischen Ländern und in muslimischen Ländern. Die Organisation Open Doors bringt jedes Jahr so einen Verfolgungsindex heraus. Ich lese euch mal ein paar Länder vor, wo die größte Christenverfolgung stattfindet. Am Platz 1 ist Nordkorea, schon viele Jahre, schon lange Zeit. Seit Jahren werden da die Christen am brutalsten verfolgt. Die Statuen von dem großen Führer Kim Il-sung, die müssen angebetet werden. Und es gibt ungefähr 200.000 Christen im Untergrund in Nordkorea. Und die Gemeinde Jesu ist am Wachsen in all diesen verfolgten Ländern. Gemeinde Jesu ist am Wachsen. Aber 70.000 von unseren Geschwistern in Nordkorea sind in Arbeitslagern, wo sie grausam gefoltert werden. Die meisten von denen sterben dort. Überleben das nicht. An zweiter Stelle ist der Iran, vor Saudi-Arabien, Somalia, Malediven, Afghanistan, Jemen, Mauretanien, Laos, Usbekistan, Eritrea, ist wieder ein marxistisches Land, Bhutan, China, Pakistan, Turkmenistan, Komoren, Irak, viele muslimische Länder darunter. Da bekommen vor allem diejenigen Probleme, die sich vom muslimischen Hintergrund zu Jesus bekehren. Die werden ausgestoßen, die verlieren ihre Arbeit, die werden oft von ihren eigenen Familien verfolgt und misshandelt, geschlagen, ermordet. Die meisten müssen flüchten. Ich lese euch einfach mal ein paar Beispiele vor, damit es lebendig wird. Konkret wird für uns Beispiele von Geschwistern, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Hier, Vater und seine Tochter in Ägypten. Abkehr vom Islam ist in Ägypten gefährlich. Wer den Islam verlässt, ist ein Apostat, also ein Gotteslästerer, der vom Glauben abgefallen ist und riskiert sein Leben. Maher und seine Tochter Dina lassen sich davon nicht abschrecken. Eine kleine staubige Wohnung am Rande einer ägyptischen Stadt. Die Fenster sind geschlossen, damit niemand Stein in das Apartment wirft. Die Abflüsse im Waschbecken sowie in der Dusche sind mit Klebeband abgedichtet. So soll verhindert werden, dass jemand Gas in die Wohnung pumpt. Maher Ahmed El Ghori, 57, und seine Tochter Dina, 16, wohnen hier. Seit 2 Jahren sind beide untergetaucht und müssen unter härtesten Bedingungen leben. Laut einem Bericht von Kompass Direkt hat Maher Todesdrohungen, Prügel, Verhaftung, Scheidung und Armut erlebt. Seine Tochter Dina besucht aus Angst vor Demütigung und Schikanen seit über einem Jahr keine Schule mehr. Im April wurde ein Säureattentat auf sie verübt, das sie zum Glück unverletzt überstand. Der Grund des Leidens? Maher und seine Tochter sind Ex-Muslime, deren Wechsel zum Christentum bekannt wurde. In den Augen ihres muslimischen Umfelds sind sie Apostaten. Weiterer Christ aus Ägypten. Mohammed aus Ägypten wuchs auf in einer religiös-fundamentalistischen Familie und war selbst ein engagierter Verfechter des Islam. Doch nach einem Traum von Jesus kamen ihm Zweifel. Später wurde der 42-jährige Christ. Seitdem er Jesus nachfolgt, stellt ihm seine Familie nach. Sie sperrten ihn ein, verprügelten ihn und drohten damit, ihn zu töten. Ich besuche heimlich die Gottesdienste und den Bibelkreis, erzählt uns Mohammed. Die Liebe der Christen berührte mich. Heute ist der Bibelkreis wie eine Familie für mich. Mohammeds leibliche Familie jedoch setzt ihn weiter unter Druck, zum Islam zurückzukehren. Ich kann Jesus nicht verleugnen, sonst würde er mich auch verleugnen, sagte er zu ihnen. Damit war sein Schicksal besiegelt und Mohammed führt seither getrennt von seiner Familie und den 4 Kindern ein Leben im Untergrund. Beistand in dieser schweren Zeit geben ihm andere Christen und er weiß, dass für ehemalige Muslime wie ihn weltweit gebetet wird. Betet, dass Gott mir gnädig ist, so dass ich in meinem Glauben durchhalte, bittet Mohammed aus Ägypten. Betet für alle heimlichen Christen auf der ganzen Welt. Bericht aus dem Irak. Überschrift lautet hier: Irak-Feinde im eigenen Land. Ein christliches Land, bevor der Islam dahin kam, wie die meisten anderen Länder auch. Warum musste mein Vater sterben? Weil wir Christen sind und diese Terroristen Christen hassen? Safia aus Irak. Es war 7 Uhr morgens an einem ganz normalen Tag, erinnert sich Safia aus dem Irak an den wohl schrecklichsten Tag ihres Lebens. Ihre Heimat ist seit Jahren von Krieg und Gewalt gebeutelt. In letzter Zeit verfolgen Terroristen und religiöse Eiferer besonders Christen. Wie jeden Tag ging mein Vater früh morgens zur Bäckerei, um sein geliebtes, noch warmes Brot zu kaufen, erzählt sie traurig. Während Safia den Frühstückstisch deckte, lauschte sie nach den Schritten ihres Vaters. Doch er sollte nie wieder mit Brot nach Hause kommen. Stattdessen hörte sie Schüsse und Schreie, gefolgt von einer unheimlichen Stille. Dann schlugen Fäuste gegen die Tür, sie öffnete. Erschrocken blickte Safia in die vermummten Gesichter von 4 Männern. Sie hielten Gewehre in ihren Händen und herrschten sie an: Ihr Christen, verlasst innerhalb einer Woche die Stadt oder ihr werdet so enden wie euer Vater. Dann liefen sie davon. Safias Blick fiel auf den Körper ihres Vaters. Ich war geschockt. Er lag da, blutüberströmt auf der Straße. Sie haben ihn einfach erschossen. Doch warum, fragt sie? Weil er Brot kaufen wollte? Weil wir Christen sind und diese Terroristen Christen hassen? Safia und ihre Familie verließen nach der Beerdigung des Vaters die Stadt. Heute leben sie als Flüchtlinge in einem Dorf im Kurdengebiet im sicheren Norden des Irak. Safia fragt sich, ob sie jemals wieder zurückkommen, um das Grab ihres Vaters zu besuchen. Niemand weiß, das betet für uns. Im Iran sind viele unschuldig hinter Gittern. Ich weiß nur, ob ihr von den 2 Frauen Mariam und Marzi gehört habt. Es ist relativ bekannt geworden. Sie sind freigekommen, Gott sei Dank. Auch weil Christen sich eingesetzt haben für sie. Am 5. März 2009 verhaftete die Polizei die beiden Frauen. Ihnen wurde vorgehalten, der Staatssicherheit entgegenzuhandeln und an illegalen Versammlungen teilzunehmen. Die Anklage wegen staatsfeindlicher Aktivitäten wurde fallen gelassen, doch den ehemaligen Muslimas wurde weiterhin Abfall vom Islam und die illegale Verkündigung ihres christlichen Glaubens vorgeworfen. Ihnen drohten lebenslange Haft und tägliches Auspeitschen. In einer kurzen Verhandlung wies ein Richter sie an, darüber nachzudenken, ob sie ihrem Glauben an Jesus abschwören und zum Islam zurückkehren wollten. Doch die Frauen weigerten sich und blieben Jesus treu. Viele iranische Christen muslimischer Herkunft sind vor Verfolgung aus ihrer Heimat geflohen und leben heute im Ausland. Eine Rückkehr in den Iran wäre für sie lebensbedrohlich. Dessen ist sich auch die ehemalige Muslima Susan bewusst. Sie lebt heute im Nachbarland Türkei. Ihren richtigen Namen haben wir aus Sicherheitsgründen geändert. Susans Geschichte könnte andere iranische Christen in ähnlicher Weise erzählen. Sie alle brauchen unsere Ermutigung. Susan wuchs in einer muslimischen Familie auf. Mit ihrem ebenfalls muslimischen Mann und den beiden Kindern lebte sie in einer kurdisch geprägten Region im Westen des Iran. Dort fand sie auch zu Jesus Christus und schloss sich einer Hausgemeinde an. Ihr Mann tolerierte ihren neuen Glauben, bat sie aber inständig, niemanden davon zu erzählen.
Eines Tages verhaftete sie die Polizei. 3 Tage lang saß sie hinter Gittern. Im Gefängnis gewesen zu sein, gilt in dieser Region für eine Frau als große Schande. Nach ihrer Entlassung drohte ihr ein Polizist: Wir beobachten dich. Für Susanne war klar, dass sie von nun an kein normales Leben mehr führen würde. Die Polizei informierte das Krankenhaus, wo sie als Krankenschwester arbeitete, dass Susanne eine Abtrünnige vom Islam sei. Noch in derselben Woche verlor sie ihre Stelle. Sie tauchte mit ihrem Sohn und ihrer Tochter bei Verwandten in Teheran unter. Selbst dort war sie nicht sicher. Ihr Mann sagte ihr am Telefon, sie müsse innerhalb von 3 Tagen vor Gericht erscheinen. Susanne wusste, dass dies das Ende ihrer Freiheit bedeuten könnte. Würde sie wegen Abfall vom Islam angeklagt, drohte ihr mindestens Gefängnis, wenn nicht gar die Todesstrafe. Susanne nimmt die Kinder und flieht in die Türkei. Dort will sie sich bei den Vereinten Nationen als Flüchtling anerkennen lassen. Doch der Beamte sagt nur, sie haben keine Probleme. Warum sind sie hier? Es war ein großer Fehler, Christin zu werden. Susanne ist völlig verzweifelt, denn in den Iran kann sie nicht mehr zurück. Dank der Hilfe einiger iranischer Familien in der Türkei kann die 35-Jährige eine kleine Wohnung anmieten. Unterdessen hat im Iran die Geheimpolizei ihren Mann verhaftet. Susanne sei eine kurdische Spionin, heißt es nun. Die Beamten drohten damit, weitere Verwandte zu verhaften. Meine Schwester verlor ihre Arbeitsstelle, vielleicht wegen mir, sagte Susanne traurig. Am Telefon bat mich mein Mann, bald zurückzukehren und drohte damit, mir die Kinder wegnehmen zu lassen. Ich fürchte, sie haben ihn dazu gezwungen. Nie würde er sowas tun. Susanne überkommt immer wieder eine tiefe Traurigkeit. Dennoch setzt sie ihr Vertrauen in Gott. Ich weiß, dass Jesus bei mir ist, ganz gleich, was kommt. Ich bete, dass sie meinen Mann in Ruhe lassen und er nicht zusammenbricht. Susanne ist unsicher, ob sie nicht doch lieber in den Iran zurückgehen soll. Bericht aus China, kommunistisches Land, mal zur Abwechslung. Pastor Zhang Ronglian verbrachte schon viele Jahre seines Lebens im Gefängnis. Mutig setzte er sich in China für die staatlich nicht anerkannte Hausgemeindenbewegung China für Christus ein. Das missfiel der Regierung. Im Dezember 2004 wurde er erneut verhaftet und zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Die Zeiten im Gefängnis haben in vielerlei Hinsicht Spuren hinterlassen. Der an Diabetes erkrankte Zhang hat Bluthochdruck. Vor 2 Jahren erlitt er einen Schlaganfall. Seitdem ist er halbseitig gelähmt. Doch andererseits kamen durch sein Zeugnis viele Mitgefangene zum Glauben an Jesus. Viele ehemals hochrangige Beamte sitzen in meiner Zelle. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einzigen regierungstreuen Beamten stundenlang vom Evangelium und der Hausgemeindebewegung erzählen werde, erzählte Zhang. Ihre Herzen waren hart, aber sie sind weicher geworden. Ich verstehe nun, sie sind der Grund, warum ich hier bin. Kann man nur bewundern, den Pastor Zhang. Zum Abschluss noch ein Bericht aus Indien, wo es auch Verfolgung gibt. Ich bin dankbar, dass ich durch die Gnade Gottes überlebt habe. Abraham aus Indien. Abraham Mali aus der Ortschaft Rudangia lebt seit August 2008 in einem Flüchtlingslager im indischen Bundesstaat Orissa. Hindu-Extremisten richteten über Wochen ein Blutbad unter Christen an. Sie schoben Christen die Ermordung eines ihrer Anführer in die Schuhe. Wenngleich sich eine maoistische Gruppe dazu bekannte, zogen Extremisten mit Macheten und brennenden Fackeln bewaffnet gegen Christen aus. Als die Gewalt ausbrach, waren wir in der Kirche und beteten. Wir hatten große Angst. Ich versuchte, mit den Angreifern zu reden. Einer schlug mich nieder und ich musste mit einer Kopfwunde ins Krankenhaus. Sie brannten die Kirche nieder, plünderten die Häuser. Viele wurden schwer verletzt. Ein Mitbruder wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Meine Frau war im 9. Monat schwanger. Auf der Flucht verlor sie unser Baby. Unser Dorf war schon früher mehrmals überfallen worden. Die meisten wollen nicht mehr zurück. Ich bin dankbar, dass ich durch Gottes Gnade überlebt habe, doch ich mache mir Sorgen. Bitte betet, dass die Lage nicht schlimmer wird und betet auch für die fanatischen Hindus. Sie hetzen die Jugend auf und sagen, wir seien Terroristen. Nur ein kleiner Auszug von dem, was Geschwister erleiden, einfach weil sie an Jesus glauben. Und hier in unseren Versen heute gilt für die verfolgten Christen, gilt auch für uns, wenn wir um Jesu Willen leiden. In Vers 35 heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Gottes Wille ist vor allem, dass wir an Jesus festhalten, an unserem Glauben an Jesus festhalten, dass wir ihn bekennen. Das christliche Leben ist ein Dauerlauf, ist ein Marathon, kein Sprint. Und er sagt, Ausharren habt ihr nötig. Echter rettender Glaube ist nicht mal so ein kurzes emotionales Aufflackern nach einer berührenden Predigt oder nach einem Lobpreis. Es ist eine Nachfolge. Beständiges Festhalten an Jesus, ein Leben mit ihm und für ihn und auch und gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn wir verfolgt werden, was uns nicht wirklich schwer passiert, wenn wir ausgelacht werden, wenn wir Nachteile haben, wenn uns ein Freund verlässt, weil wir Jesus nachfolgen. Oder in persönlichen schweren Zeiten, wenn der Arzt sagt, ja, es ist Krebs, gerade dann kommt es drauf an, dass wir festhalten an Jesus. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Wahrscheinlich ist hier Jesu Kommen im Gericht gegen die Juden, die die Christen verfolgt haben, gemeint. 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem und den Tempel und die alttestamentliche Religion zerstört haben. Aber es gilt auch für uns. Jesus wird wiederkommen. Oder wir werden zu ihm gehen, vorher, je nachdem, was vorher passiert. Und der Autor sagt hier eine ganz kleine Weile. Also wenn du leidest als Christ, dann halte durch. Halte fest an Jesus. Gib nicht auf. Du hast es bald geschafft. Autor will die Christen hier ermutigen. So wie die Leute, die Marathonläufe ermutigen auf der letzten Strecke, auf den letzten Kilometern. Ja, mach weiter, halt durch. Du hast es bald geschafft, das Ziel steht dir vor Augen. Halte fest. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Glaube an Jesus ist das Wichtigste. Das bringt ewiges Leben. Jesus sagt in Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und im ersten Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Da sagt Gott hier, mein Gerechter wird aus Glauben leben, aus Glauben an Jesus. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Rettung der Seele. Wir halten fest. Und Leute, unser Vorbild, unser Festhalten an Jesus ist anderen eine Ermutigung. Wenn wir an Jesus festhalten, wenn wir durch Verfolgung gehen oder während wir irgendwie leiden oder durch eine schwierige Zeit durchgehen, wenn wir festhalten, dann ist es eine Ermutigung für die Geschwister. Also es ist wichtig, dass wir das tun, nicht nur um unserer selbst willen, um unserer Seele willen, sondern auch für die Geschwister, dass wir stark bleiben und wirklich darum beten oder bitten die Christen, die verfolgt werden. Wir beten vor allem, dass sie stark bleiben, wie wir von dem einen Bruder gelesen haben. Dass sie stark bleiben, an Jesus festzuhalten. Zweitens aber sind diese Verse auch ein Aufruf an alle Christen, die verfolgte Geschwister haben. Und das sind wir alle. Das sind eine Familie. Aufruf, den verfolgten Christen beizustehen. 1. Korinther 12 wird uns gesagt, dass wir ein Leib sind. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Und so sagt der Autor hier in Vers 33, seid Gefährten oder ihr seid Gefährten derer geworden, die verfolgt wurden. In Vers 34, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und wenn wir das hier lesen, es scheint so, dass es bewusst war, dass sie vielleicht Bruder oder eine Schwester im Gefängnis besucht haben. Und sie wussten, Mann, wenn ich den besuchen gehe, dann wissen die Römer oder die Juden, wer immer die gerade verfolgt hat, dann wissen die, dass ich auch dazu gehöre. Und dann wird es Konsequenzen für mich haben. Aber der Bruder braucht Ermutigung, sie sind trotzdem gegangen. Und es heißt hier, dass sie den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen haben. Waren bereit, den Preis zu bezahlen. Bruder Andrew hat gesagt, solange ein Christ wegen seines Glaubens an Jesus Christus im Gefängnis ist, bin ich nicht frei. Wir brauchen auch so ein Herz. Ich denke, es ist ein Aufruf an uns alle, dass wir Gefährten von leidenden Geschwistern werden. Und wie können wir das tun? Zum Abschluss. Na, erstens, indem wir uns informieren. Wir haben hinten am Tisch immer wieder diese Magazine liegen. Es gibt ein paar wirklich gute Organisationen, die sich um verfolgte Christen kümmern. Open Doors oder CSI, Christian Solidarity International oder HMK, das Hilfswerk Märtyrer Kirche von Richard Wurmbrand, gegründet. Es sind gute Organisationen. Ihr könnt auf den Webseiten alle Infos finden, die ihr braucht. Wie gesagt, wir haben Magazine hinten liegen. Die sind nicht nur da, um den Platz zu füllen. Die sind für euch da. Nehmt die mit, interessiert euch dafür. Interessiert euch für eure Familie. Das ist unsere Familie, die hier leidet. Das sind unsere Geschwister. Zweite, was wir tun können, ist, dass wir beten. Und das ist auch wieder das Erste, warum die verfolgten Christen uns bitten. Dass wir für sie beten, dass sie stark bleiben. Dass sie Jesus nicht verleugnen. Dass sie ein Zeugnis sind für Jesus. Wir können für ihre Familien beten. Es sind auch diejenigen, die mitleiden. Wenn der Papa und Ehemann ins Gefängnis muss, hat die Frau und die Kinder sehr schwer. Wir können für die Gesundheit beten. Wir können beten, dass sie offene Türen haben. Wir können beten für die Menschen, die sie foltern und verfolgen. Wir können für Freiheit in diesen Ländern beten, für Religionsfreiheit. Wir können für Erweckung beten. Wir können beten, dass Gott die Gemeinden stärkt. Die verfolgte Gemeinde Jesu ist am Wachsen in allen diesen Ländern. Und Gebet ist unsere stärkste Waffe. Vielleicht macht ihr das zu einem regelmäßigen Teil eures Gebetslebens. Vielleicht könnt ihr als Familie einen verfolgten Bruder oder eine verfolgte Schwester adoptieren, der ihr schreibt, für die ihr regelmäßig, konkret betet. Das Dritte, was wir tun können, ist, dass wir die Geschwister ermutigen, indem wir ihnen Briefe schreiben, ins Gefängnis oder ins Arbeitslager, indem wir den Familien zu Hause schreiben und sie ermutigen, Bibelstellen schicken, die sie ermutigen, dass wir ihnen sagen, ihr seid nicht allein, wir denken an euch. Wir beten für euch. Wir haben euch nicht vergessen. Wie gesagt, Entmutigung ist der größte Feind in einer schwierigen Situation. Dieses Gefühl, allein zu sein, das entmutigt. Denkt an Elia im Alten Testament, wie er sich deprimiert in seine Höhle zurückgezogen hat und gesagt, ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Und Gott hat ihm dann gesagt, nee, da gibt es noch ein paar Tausend, ein paar Zigtausend. Du bist nicht allein. Aber das ist wichtig, dass diese Geschwister wissen, dass sie nicht allein sind, dass wir mit ihnen stehen. Hinten am Tisch habt ihr ganz viel Information, die ich euch ausgedruckt habe. Da ist unter anderem auch ein Artikel von Open Doors dabei,
wo ihr lernen könnt, wie ihr schreiben könnt und was ihr schreiben könnt und was ihr besser nicht schreibt. Man soll nicht alles reinschreiben, ist logisch. Ne? Man soll nicht die Religion dort, die Regierung kritisieren, das wäre kontraproduktiv. Dann kriegen die nochmal eine aufs Dachel, wenn ihr sowas tut. Aber persönlich ermutigen. Bis Ende November gibt es noch die Möglichkeit, online Briefe an Geschwister in Bagdad zu schreiben. Die wollen dann ein Buch draus machen und es den Christen zu Weihnachten verteilen und schenken. Ich habe gestern schon geschrieben, vielleicht wollt ihr das auch tun. Vielleicht können Jamal und Nada helfen. Können ihnen sogar auf Assyrisch oder Arabisch schreiben. Die Witwe eines 1994 ermordeten Pastors hat geschrieben, jeder Brief war für mich wie der Besuch eines Christen oder die Umarmung eines Freundes. Ich habe hinten auf dem Tisch, ich habe alles andere weggeräumt heute, aber hinten auf dem Tisch gibt es Zettel mit Geschichten von Christen, die jetzt gerade verfolgt sind und in Gefängnissen sitzen. Verschiedene Geschichten mit den Adressen. Vielleicht nehmt ihr als Familie einen Zettel mit und adoptiert einen von diesen Geschwistern. Vielleicht können die Kids was malen für die und ihr könnt ihnen schreiben und ihr könnt sie ermutigen. Wie gesagt, geht nicht vorbei. Nehmt euch ein bisschen Zeit heute. Informiert euch. Das ist der erste Schritt. Guckt euch um. Identifiziert euch. Betet. Ermutigt. Und dann das nächste, was wir tun können, ist, dass wir auch Briefe an Regierungen schreiben, auch an unsere eigenen, an Botschafter, Leserbriefe schreiben, dass die Schicksale unserer Geschwister nicht totgeschrieben werden. Wir können Petitionen unterschreiben. Hinten am Tisch liegen auch ein paar von denen. Wie gesagt, diese zwei Christinnen, die im Iran gefangen waren, die sind freigekommen, weil so viele sich für die interessiert haben. Das heißt nicht unbedingt, dass die Leute freikommen, wenn wir schreiben, aber es hilft, wenn diese Länder merken, da ist Aufmerksamkeit, sie können den Fall nicht verstecken, dann ist es zumindest öfter so, dass die Christen ein bisschen besser behandelt werden. Weil sie wissen, es kommt ans Licht, wenn die gefoltert werden und was da passiert. Das nächste, was wir tun können, ist, wir können spenden. Viele dieser Hilfswerke versuchen auch praktische Hilfe zu leisten an den Familien von Pastoren zum Beispiel, die im Gefängnis sind oder Christen, die im Untergrund leben müssen in muslimischen Ländern, die nicht arbeiten können, versuchen auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, den paar Ziegen zu kaufen zum Beispiel, dass sie sich selber ernähren können. Ich habe gehört, im Irak, Nordirak, gibt es ein Projekt, wo die Erdbeeren anbauen, was die gar nicht kennen dort, aber die lernen, den Erdbeeren anzubauen und das können die dann am Markt verkaufen und so können sie sich selbst am Leben erhalten. Und dann natürlich Verteilen von Bibeln und Lehrmaterialien, Ausbildung von Menschen und Pastoren auch gerade in der verfolgten Untergrundgemeinde. Können wir auch unterstützen. Und dann das Letzte, wir können auch ehrenamtlich mitarbeiten, mithelfen. Vielleicht auf Demos gehen, wenn es mal eine Demo gibt für die Freiheit in diesen Ländern. Wir können weitererzählen von dem, was passiert. Ich überlasse es dem Heiligen Geist, wozu er euch persönlich beruft. Aber ich möchte uns alle einladen, dass wir Gefährten werden von unseren leidenden Geschwistern, dass wir ihre Gefährten sind. Und wir wollen uns heute zum Abschluss noch Zeit nehmen, für sie zu beten. Wir haben noch 15, 20 Minuten Zeit. Vielleicht teilen wir uns auf. Vielleicht ist das am besten. Lasst uns 5 Gruppen bilden.